Der Vorstandschef eines Chemiekonzerns entschloss sich eines Tages auszusteigen und sich in der Provence niederzulassen. Kaum nachvollziehbar eigentlich, was einer alles aufgibt, was er sich mühsam erkämpft hat. Die Position in der Firma, den Dienstwagen, die Yacht an der Adria, die jährliche Boni, die Entscheidungsvollmacht, die Macht. Aber was nützt die schönste Urlaubreise, wenn man sich beziehungsmäßig schon lange nichts mehr zu sagen hat? Was nützt das ganze Geld, wenn man keine Zeit hat, es auszugeben? Und so weiter. Als man ihn später fragte, wie das Leben vorher, das Leben als Vorstandschef eigentlich war, antwortete er: Ich sage es mal mit dem Wort des Apostels Paulus aus Philipper 3, Vers 8, Dreck. Vorher, nachher. Dieses Schema prägt unsere Vorstellungen. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach Veränderung. Wenn man die Mediamarktwerbung glaubt, weiß man, Hauptsache, ihr habt Spaß. Was die berühmte Ich bin doch nicht blöd vielleicht etwas in Frage stellt. Wenn man diese zwei Wörter, also vorher, nachher, im Internet eingibt, wird tatsächlich viel geboten. Vom Traumkörper über eigene Gartenoase bis zur perfekten Szene mit sehr viel dazwischen. Vieles, was angeblich das Leben angenehm oder spannend macht, tatsächlich Spaß macht oder ein gewisses Standing verleiht. Man könnte sich stundenlang mit unterschiedlichen Zeiten beschäftigen und viele, teilweise sinnvolle, teilweise alles andere als sinnvolle Impulse sammeln. Wie man Dinge verwandeln könnte, vorher, nachher. Ich wollte mich aber nur begrenzt damit beschäftigen und in der Zeit ist es mir nicht gelungen, etwas zu finden, was wirklich lebensverändernd und auch nachhaltig ist. Wie Astrid erwähnt hat, der Apostel Paulus hatte eine Vorher-Nachher-Erfahrung der anderen Art. Etwas, was tatsächlich sein Leben verändert hat, unvergänglich war und mit ewigen Konsequenzen verbunden. Was das für ihn bedeutete, und was das für uns bedeutet und bedeuten könnte, darum geht es heute in der Predigt. Ich lese jetzt den Predigttext aus Philipper 3, die Verse 7 bis 11. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das Leben, ein Leben ohne Jesus, das Leben vorher. Wer war denn dieser Paulus, der sowas Radikales geschrieben hat? Er wurde in Tarsus, einer türkischen Stadt in der Provinz Mersin, in eine Familie vermutlich mittlerer sozialen Stellung geboren. Ein Jude. Er sagt in Apostel 21, ich bin ein Jude aus Sizilien, ein Bürger der bekannten Stadt Tarsus. Und mit römischem Bürgerrecht? Die Frage, bist du wirklich römischer Bürger? Apostel 22, Paulus bestätigt es. Er sprach Hebräisch und auch Griechisch, die Sprache des Römischen Reichs. Und wie damals Tradition für die Söhne jüdischen Familien, ob arm oder reich, lernte er ein Handwerk, in seinem Fall Zeltmacher, was ihm später seinen Lebensunterhalt und seine Unabhängigkeit sicherte. Er hat ein pharisäisches Torah-Studium in Jerusalem absolviert. Also Paulus war Pharisäer. Und ein Pharisäer betont ein jüdisches Leben, jüdische Identität und die Erwählung Israels. Als Pharisäer war es für ihn selbstverständlich, über Gesetz und Gerechtigkeit zu reflektieren Und sein Eifer war ein Kennzeichen seiner pharisäischen Frömmigkeit. Die zwei Verse vor unserem Text lesen wir so: Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Ich bin von Geburt ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, so gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde Christi, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, schuldlos. Ein unwahrscheinlicher Kandidat für Dienst im Namen Jesus, würde ich sagen. Und doch gerade dafür wurde er von Gott ausgesucht. Der Wendepunkt. Wir haben vor kurzem im biblischen Unterricht feststellen können, so wie Astrid auch gesagt hat, es gibt viele Wege, um Nachfolger Christus zu werden. Und jede von uns hat seinen eigenen Weg. Für manche ist es zum Beispiel ein Prozess. Man wächst in einer christlichen Familie auf, kommt ein Kindesbein mit dem Evangelium in Berührung und entscheidet sich eines Tages für ein Leben mit Jesus. Andere machen andere Erfahrungen und kommen beispielsweise genau sagen, an welchem Tag, vielleicht sogar zu welchem Uhrzeit sie zum Glauben gekommen sind. Und Paulus war einer davon. Es geschah auf folgende Weise. Paulus, unterwegs nach Damaskus mit einem Brief vom obersten Priester, worüber ihm Vollmacht erteilt wurde, Anhängen der neuen christlichen Lehre festzunehmen, nach Jerusalem zu schaffen, wo eine unsichere Zukunft auf sie wartete. Und auf dem Weg dorthin, wie viele von uns wissen, erlebte er etwas Außergewöhnliches. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Apostelgeschichte 9. Paulus, jetzt vom Himmelslicht geblendet, verwirrt durch das Himmelswort, weiß nicht mehr, was er denken, fühlen oder glauben soll. Ein Mann, der alles unter seiner Kontrolle hatte, hatte auf einmal Orientierungsprobleme. Er sieht nichts. Wer oder was hat mich auf die Knie gezwungen? Soll er das "Ich bin Jesus, den du verfolgst" als Racheansage oder sogar Todesdrohung verstehen? Es wäre angemessen im Licht seiner Aktivitäten in letzter Zeit. Die Antwort kommt erst nach 3 Tagen in der Person des jungen Hananias, der ihm die Hände auflegt und berichtet: Bruder Saul, Saul, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Auch Apostel 9. Und da stürzen auf einmal die Mauern, die von Paul von sich selbst und vom Leben trennt. Wie Schuppen fällt es ihm von den Augen und er gewinnt eine neue Sicht auf Gott und auf die Welt. Im Gegensatz zu Martin Luther, der sehr unter dem Gesetz, die Furcht vor dem Zorn Gottes, die Angst vor der Verlorenheit gelitten hat, zeichnet sich Paulus als einen, der an dem Gesetz nichts auszusetzen hatte. Er fühlte sich nicht als Versager. Erst der Zusammenprall mit dem auferstandenen Christus öffnet ihm die Augen dafür, dass gerade seine Stärke, seine radikale und in seinen Augen gelungenen Gesetzestreu machte ihn zum Gegner Gottes. Erst dann versteht er, dass Gerechtigkeit vor Gott kommt alleine durch Glauben an Jesus. Alleine durch Glauben. Das Leben nach der Bekehrung, das Leben nachher. Jetzt wenden wir uns den Predigttext etwas genauer zu und lernen einen neuen, einen veränderten Paulus kennen. Und so, Jastrid, auch werde ich der Predigttext noch einmal lesen. Und jetzt aus der Übersetzung Gute Nachricht. Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gottes Recht bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich im vertrauenden Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod hoffe ich auch, zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Paulus verwendet hier teilweise drastische Worte, haben wir schon festgestellt. Er macht deutlich, dass seine Hinwendung zu Jesus auch eine klare Abkehr von seinem bisherigen Lebensweg und Glaubensweg bedeutet. Paulus will einen Schlussstrich unter seine Vergangenheit ziehen. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Er will nicht mehr sagen, ich schaffe es doch selber, was mir übrigens sehr bekannt vorkommt, sondern ich will mich auf Jesus verlassen. Radikal ist natürlich auch die Aussage, dass er seine Vergangenheit als wertlos betrachtet. So war Paulus aber, Tendenz alles oder nichts. Ich möchte aber hier die Freiheit nehmen zu sagen, unsere Vergangenheit, die Erfahrung, die wir im Leben gemacht haben, machen uns zu dem heute, was wir sind. Die guten Erfahrungen, aber vielleicht sogar noch prägende, die schlechten. Um Christ zu werden oder zu sein, müssen und sollen wir nicht unsere Vergangenheit verleugnen. Paulus versteht auf einmal, wir stehen nicht gerecht vor Gott durch das, was wir tun, sondern durch das, was Christus für uns getan hat. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Und durch seine Auferstehung eröffnet er uns neues, ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Paulus sagt, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Was heißt das? Die Auferstehung ist die Auswirkung der rettenden und erneuernden Kraft Gottes. Noch ist Christus für die Welt verborgen, so verborgen, dass ein Saul von Tarsus ihn als aus seiner Sicht gefährliches Märchen bekämpfen konnte. Aber die Auferstehungskraft ist jetzt wie damals wirksam, wo immer Menschen an der Seele erneuert werden, wo Finsternismächte weichen, wo es zum lebendigen Glauben und darin zum Mitauferstehen mit Christus kommt, Epheser 1, 19 und 20, ist diese Kraft der Auferstehung wirksam. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi aus dem Gefängnis. Er hat sich durch seine Botschaft viele Feinde gemacht und befand sich immer wieder in bedrohlichen Lagen. Auf seinen Missionsreisen musste er viel Nöte und Gefahren bestehen. Er war nicht selten dem Tod nah, wurde von Krankheit geplagt und hatte mit seiner Botschaft von Christus viel Widerspruch, Feindseligkeit und Verfolgung erlebt. Daher, ich möchte sein Leiden mit ihm teilen, mit ihm gleich geworden in seinem Tod, sind keine leeren Worte. Paulus ist durchaus bereit, diesen Weg zu gehen, in der Hoffnung der Auferstehung. Christ zu sein ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Auch heute nicht. Glücklicherweise werden die meisten von uns nicht leiden müssen, weil wir Christen sind. Aber die Kehrseite des Lebens wird uns nicht unberührt lassen deswegen. Wir können uns aber wie Paulus auf die Kraft und die Hoffnung der Auferstehung verlassen. Ich finde es auch hier wichtig zu erkennen, Paulus ist Paulus geblieben. Auch wenn wir vom neuen Paulus gesprochen haben. Er ist sich selber treu geblieben, auch wenn er das vielleicht nicht will. Nach Damaskus bleibt er ein Verfolger, bleibt er eifrig, nur sein Ziel war ein anderes. Denn nach Damaskus kannte er nur noch einen Weg und einen Namen und einen Herrn und eine Heilstadt für sich und für alle. Wie wird man zum Verfolger Christus? Also ich persönlich hatte kein Vorher-Nachher-Erlebnis. Abgesehen davon, ich war doch Christ, meinte ich. Ich bin schließlich christlich erzogen worden. Ich weiß doch, wie das geht, theoretisch. Der erste Schritt war eigentlich zu erkennen, dass das nicht der Fall war. Ich war kein Christ, auch wenn es mir wehtut, das zu sagen, da ich genau nicht wusste, wie es geht oder was das heißt. Daraufhin habe ich eines Tages Jesus gebeten, in mein Leben zu kommen. Gebeten, dass er mir vergibt für die Tatsache, dass ich jahrelang getrennt von ihm und von Gott gelebt habe und mir einen Neuanfang zu schenken. Und dann? Ja, und dann nichts. Kein Licht oder Donner oder Stimme oder sonst was. Sollte nicht was passieren? Ist das schon? Woran sollte ich erkennen, dass ich diesen Schritt gewagt habe, diese Entscheidung getroffen? Ich habe in der Vergangenheit über Spannung und Glaube gesprochen. Mein Leben ging weiter scheinbar wie bisher. Ich ging nach wie vor regelmäßig in die Kirche, las in der Bibel und betete. Und im Laufe der Zeit schloss ich mich in eine Kleingruppe an. Ich merkte aber langsam, ich hatte einen Adressat für alles, was mich bewegte. Und ich wurde verändert. Monate oder vielleicht Jahre später, ich weiß es nicht mehr genau, redete ich mit meinem ältesten Sohn und merkte, er erwartet eine bestimmte Reaktion von mir. Klar, so kannte er seine Mutter. Ironisch und nicht wenig scharfzüngig. Ich musste feststellen, in dem Augenblick, diese Person bin ich nicht mehr. Und dann entscheiden, will ich tun also oder nicht? Das war doch mein Ruf, mein Stolz. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich bin kein Engel geworden. Ironisch und scharfzüngig kann ich immer noch sein. Jedoch, in eine Fremdsprache fällt es mir nicht immer so leicht. Denn bis ich die genaue Formulierung ausgedacht habe, ist der Augenblick manchmal vorbei. Und gelegentlich ist es auch gut so. Und jetzt heute? Und jetzt lebe ich seit diesem Tag der Entscheidung mit Jesus. Manchmal ganz intensiv, manchmal weniger intensiv. Entschuldigung, jetzt habe ich den Platz verloren. So. Aber immer mit dankbaren Herzen und im Bewusstsein, dass alles, was er für uns getan hat, gilt auch mir. Auch wenn es mir schwerfällt, das anzunehmen. Ich lebe mit einem inneren Frieden, der mich trägt, auch wenn das Leben nicht so läuft, nach meiner Vorstellung, weder privat noch in einer Welt, die zunehmend aus den Fügen zu geraten scheint. Nicht mit blinden Augen, nicht mit geschlossenen Ohren, aber gerade deswegen mit der Frage, auf wen soll ich mich sonst verlassen? Paulus schrieb, ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Stehen Sie vielleicht heute vor der Entscheidung, Jesus ja oder nein? Fragen Sie sich, ob heute der Tag sein soll, an dem das Leben vorher abgeschlossen wird und das Leben nachher beginnt? Es geht ganz einfach. Jesus steht jetzt vor ihrer Herzenstür. Sie können aufmachen und ihn in ihrem Leben einladen. Sie können ihm um Vergebung bitten, dass sie getrennt von ihm gelebt haben. Und ihm sagen, sie möchten ab jetzt mit ihm gehen. Sie können es jetzt sagen. Wir haben einen Augenblick der Stille. Ich werde ihn mit Amen beenden.